was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.
Moin Leute und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind meine beiden Brüder im Geiste, Boogie Down Bass und Zwölffinger Dan. Schön, dass ihr da seid.
Yeah, back in business.
Hello everybody.
Back in business, sehr gut. Wir sind wieder da, das ist schön. Wir haben heute wieder ein Potpourri der guten Laune hier an News mitgebracht, denn unser Chefredakteur Boogie Down Bass hat in den Tiefen des Untergrunds gegraben und für euch das rausgesucht. Ich wiederhole es immer wieder, weil ich diese Metapher so gerne mag. Links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn stattfindet. Dafür sind wir da, um euch ein Gefühl dafür zu geben, dass hier auch noch das ein oder andere Thema und auch der ein oder andere Wert damit vielleicht transportiert wird. Natürlich alles untermalt, wenn ihr die Radiosendung hört, musikalisch von Zwölffinger Dan. Aber das Schöne an diesem Format ist ja auch, dass es vor allem, und das muss man an der Stelle auch mal ganz positiv betonen, für gerade euch beide so auch ein bisschen der Raum ist, um mal ein bisschen gegen Schienbein zu treten, wenn ihr da draußen mit Sachen nicht so ganz einig seid und dafür zu sorgen, dass hier mal ein paar Sachen auch nochmal angesprochen werden. Und ich glaube, damit geht's auch gleich los, ne? Denn du hast ein bisschen zugehört in anderen Formaten und warst nicht einer Meinung.
Ich war nicht einer Meinung, nein, ich habe, passiert ja öfters mal, ne, eigene Formate, ich habe den Stammtisch gehört, so ein bisschen durchgehört, als Takt 32 und Jumba bei euch zu Gast war und ihr über viele schöne Dinge gesprochen habt und da ging es auch um Produktion und andere, für andere Leute und da fiel mir ein so ein Kommentar auf, wo ich erstmal so zweimal mit die Augen verdreht habe, einmal so gezuckt habe und dann einmal dachte so, okay, schräge Aussage, kannst nachvollziehen vielleicht, weil das ja auch, ich sag jetzt mal, professionelle Musiker sind, aber trotzdem für meine Hip-Hop-Welt da irgendwie diese Attitude, da wurde doch irgendwie so mit dem Hammer gegen gekloppt, so mit der Aussage.
Erzähl, was haben Sie gesagt?
Takt 32 und Jumper, da ging es ja immer um Musik, ihr hattet euch auch da so ein bisschen, da ging es um die Sichtweise oder wie man seine eigene Musik sieht, glaube ich, Nico. Ihr hattet da so ein bisschen drüber gesprochen, ob man seine Musik auch als wie so ein Außenstehender betrachten kann. Aber auf jeden Fall kannst du mir unterstützen, noch korrigieren, ob das so richtig wiedergegeben wurde. Auf jeden Fall hatte Takt 32 und Jumper eben auch beide auf eine ähnliche Art und Weise gesagt, dass sie eben auch Musik produzieren, die ihnen eigentlich vielleicht gar nicht gefällt. Aber sie machen es halt, weil sie den Markt analysieren und wissen genau, was der Markt, was die Massen brauchen oder möchten und dementsprechend was produzieren. Selber vielleicht das so, wenn sie es selber mal betrachten oder im Nachhinein hören, so, okay, so geil war der Song gar nicht oder der Beat war jetzt, entspricht gar nicht so dem, was ich so feier, aber es funktioniert. Ich glaube, es war so das Schlüsselwort, aber es funktioniert einfach und dafür haben wir es gemacht.
Und das ist ein Stich in dein Herz, ne?
In mein persönliches kleines Hip-Hop-Herz war das so und so, okay. Es ist natürlich, ich bin, ich sag ja immer, ich bin Vollzeit Hip-Hopper ohne Einkommen mit einem Fulltime-Nebenjob im Hafen, sage ich ja immer.
Lass das nicht dein Arbeitgeber hören, Alter.
Nee, und das ist dann ja, natürlich kann man immer sagen, ist immer schön reden drüber, wenn man damit kein Geld verdienen muss und sich nicht Gedanken machen muss, wo die Kohle herkommt. Aber trotzdem sagt sich, Leute, vielleicht hat man auch, es war ja auch nicht das Gesprächsthema, das ging ja nicht nur darum. Ich dachte so, Leute, wenn ihr irgendwas macht, was euch nicht gefällt, dann macht es nicht. Okay, das ist einfach zu sagen für jemanden, der eben nicht davon leben muss. So, ne? Aber ich hab's so, ich bin ja auch selber Graffiti-Sprüher und hab die letzten Jahre sehr, sehr viele Aufträge. Wir reden jetzt nicht von großen Summen oder sowas. Ne? Ich komm nicht sehr viel zum Sprühen, aber ich habe immer, wenn mich Leute, oh, tolle Sachen, die du da machst, und ich hätte hier ein Garagentor, ich hätte hier eine Wand und ich hätte hier dies und ein Kinderzimmer, kannst du hier sprühen? Ich sage, nein. Habe ich denen noch direkt gesagt, Leute, ich müsste Sachen machen, wo ich nicht so unbedingt hinterstehe oder worauf ich irgendwie gar keinen Bock hätte. Ich könnte Geld verdienen, aber nein, habe ich keinen Bock drauf. Meine Liebe gehört meinen persönlichen Sachen, die ich für mich selbst zu 100% wirklich feiere. Und dafür investiere ich meine Lebenszeit. So, Punkt. Und damit habe ich das so ein bisschen verbunden mit dieser kleinen, meiner persönlichen Attitude und mit dieser Aussage, der so, boah, ey, fand ich ganz schön krass. Also natürlich gibt es da tausend verschiedene Meinungen so für solche Sichtweisen.
Na, ich glaube, der Kern ist ja der, den du ja auch aus deiner Sicht richtig beschreibst, ne? Das ist dann am Ende das Gefühl geht, wie du deinen Hip-Hop-Raum, so nennen wir es mal ein kleines bisschen, beschützen kannst, dass er so reinbleibt und auch so sich gut anfühlt, wie er sich anfühlen soll. Und da gibt es dann halt verschiedene Abstufungen. Ich glaube, in diesem Kontext und von dem Gespräch mit den beiden muss man an den Anfang bringen, dass sie Berufsmusiker sind. Ne? Dass es am Ende des Tages nicht nur um Hip-Hop-Leidenschaft geht, sondern auch um einen Job, dem sie sich verschrieben haben. So wie du halt in den Hafen gehst, gehen sie ins Studio und haben sie ja auch in dem Podcast ganz gut beschrieben, ist ein Weg zur Arbeit, setzen sich hin, trinken Kaffee und so und dann heißt es so, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Und das natürlich, und ich glaube, das darf man immer nicht unterschätzen, das Gros dessen, was sie da machen, und wahrscheinlich auch bis in dieses letzte Detail, was sie vielleicht manchmal dienstleistungsmäßig machen, trotzdem immer eine Nuance vom Künstler selber mit drinsteckt. Und sie, glaube ich, nie irgendwie Hausmaus machen würden, wenn sie sich damit nicht wohlfühlen. Das muss man wahrscheinlich zur Ehrenrettung auf jeden Fall mal sagen.
Ja, oder sie finden irgendwie so ein gesundes Mittelmaß. So sagen so, okay, da muss ein bisschen die Leidenschaft, so ein bisschen leidet da vielleicht drunter. Aber wir haben hier eine gute Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber das, ne, wenn das so, ja, ich habe es für mich persönlich immer so verglichen, wenn du jetzt sagst, du bist wirklich so ein Künstler, ich habe so ein handwerklich wirklich begabt, dass ich mache jetzt Schmiede, jetzt irgendwie ein Messer oder irgendwie in 10.000 Stunden oder ich mal so ein ganz spezielles Bild mit ganz spezieller Technik und dafür brauche ich einfach extrem lange und da stecke ich meine ganze Energie, alles rein, das irgendwie und oder ich mache einfach nur dieses eine Bild habe ich mal gemacht und jetzt mache ich Kunstdrucke irgendwie in Massenqualität, verkaufe sie bei IKEA und dann, ich nenne das ja immer gerne so IKEA-Rap, so für die Masse produziert.
Ich glaube, wir dürfen uns da in unserer heilen Hip-Hop-Welt, die wir noch haben, hier bei Love and Hate, auch nicht zu sehr dadurch so verunsichern lassen oder uns immer so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Ich finde, die Hip-Hop-Welt ist mittlerweile so riesig geworden. Ich glaube, wir können das einfach abhaken, Strich drunter machen und sagen, die machen ihr Ding, auch wenn sie offen dazu stehen, dass es vielleicht nicht so ihr Flavor ist oder dass sie einfach nach einem Trend produzieren. Wir machen noch immer unseren Boom-Bap-Kram und den werden wir wahrscheinlich auch die nächsten 40, 50 Jahre machen, weil dafür machen wir das jetzt auch schon zu lange, ohne dass wir uns irgendwie großartig verändert haben, ohne dass sich unser Sound in ein anderes Gewand gepackt hat, weil wir gesagt haben, uns ist das zu langweilig geworden. Wir sind halt immer noch uns treu geblieben und ich glaube, der Untergrund ist auch so groß, wenn nicht sogar vielleicht auch noch gefühlt größer als der Mainstream. Und ich glaube, da sind wir gut aufgehoben und unser Horizont ist auch so krass und auch so groß, dass wir uns jetzt gar nicht mehr um den Mainstream kümmern müssen. Klar ist natürlich so eine Aussage schon sehr, also es ist echt wirklich ein Stich ins Herz, so wie Nico halt sagt, aber das muss man einfach akzeptieren, finde ich, und das geht trotzdem irgendwie weiter. Also für uns als Underground-Heads ist das jetzt, glaube ich, keine große Sache.
Ich möchte da aber einmal ganz kurz einhaken. Denn am Ende des Tages ist ja das also für dich Base ja dann im Prinzip das Glück, dass du das, was du handwerklich gut kannst und das, was du für dein Herz aus Liebe brauchst, sich hier nicht decken, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Und dadurch kannst du ja das, was du liebst, frei halten von allem. Also kannst es reinhalten, rein und von allem Schmutz.
Deswegen habe ich das so gewählt, wie ich es gewählt habe jetzt. Also mein Lebensweg sozusagen.
Jetzt haben wir, wir können mich da gerne mal außen vor lassen. Ich kann das gleiche nochmal in grün dazu sagen. Aber jetzt haben wir ja mit dir, Dan, jemanden, der schon, ich finde dann aber auch, das Glück hat, was ja für viele Menschen auch als ein Glück gilt, sein Hobby zum Beruf gemacht. Du auf deine Art und Weise und Jumper und Takt auf ihre Art und Weise. Wenn du dann in diesem Kontext dann irgendwann aber in die Situation kommst, dass du mit deinem Beruf Geld verdienst, ist aber vielleicht nicht 100% deckungsgleich zu dem ist, was du Hip-Hop-seitig liebst, ist das dann, also ist das per se verboten oder gibt es so eine schwimmende Grenze?
Nein, also ich finde, es gibt keine Grenze. Ja. Ich finde, das ist einfach grenzenlos. Die Grenze, die man hat, die macht man sich selbst. Die macht man sich selbst in seinen Emotionen, dass man sagt, das feiere ich und ab dieser Grenze ist es dann Business-Move für mich. Und ich muss sagen, ich hätte gar kein Problem damit, auch einen Business-Move zu machen. Ich habe immer gesagt, wenn einer mit dem Geldkoffer um die Ecke kommt und sagt, lieber Herr 12 Finger Dan, ich hätte Bock, dass du so und so einen Sound machst, auch wenn ich das niemals wahrscheinlich passieren wird, aber ich wäre nicht abgeneigt und ich würde das auch jetzt nicht an die große Glocke hängen, ich würde einfach sagen, das ist ein Business-Move und ich habe auch schon einige Projekte auch als Business-Move gemacht, ist jetzt nicht so, dass ich da absolut jungfräulich bin und ich erzähle auch davon und ich stehe auch dazu und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo man auch den Leuten jetzt nichts mehr irgendwie großartig beweisen muss, man hat seine Dues gepaid und alles ist soweit, Chico.
Und ich glaube, dann sind wir doch wieder ein kleines bisschen bei der Generation, anderer Sound, vielleicht auch ein anderer Jahrgang, die aber, und das würde ich so auch aus dem Gespräch aus dem Stammtisch heraus auch so bestätigen, im Kern, im Herzen voll brennen für das, was sie aus Hip-Hop heraus künstlerisch machen, aber an dieser einen oder anderen Stelle halt vielleicht auch einfach den Auftrag annehmen und damit auch Ich wollte nur kurz den Satz zu Ende bringen, dann springen bitte sofort an. Eigentlich nicht so weit weg sind von dem, was im Zweifel vielleicht auch da im Untergrund in Anführungsstrichen machen.
Ja, nein, also bei mir ist es so.
Ach so, okay.
Bei mir ist es so, nur kurz eine Sache, Base, und dann bin ich erstmal raus aus dem Thema. Nee, bei mir ist es so, ich weiß ja, wo die Grenze ist und ich bin ja auch ehrlich zu mir selbst und ich bin auch ehrlich zu den Leuten, die mit mir reden. Wenn jetzt einer sagt, ey, dieser Remix, der war halt nicht so geil, dann sage ich so, ja, das war halt so eine Auftragsarbeit. Ne? Ich feiere den Track halt auch nicht, aber ich habe es halt gemacht, weil dadurch habe ich halt meinem Junior wieder neuen Schulranzen kaufen können. Und diese Grenze, dessen bin ich mir ja wirklich, wirklich bewusst. Und es gibt aber auch Künstler, die sagen vielleicht, es gibt keine Grenze, die machen ein Album, was so klingt, ein paar Monate später machen sie dann ein Album, was einem anderen Genre zugeteilt wird und für die ist das cool, für die ist das dann eine Weiterentwicklung, aber für mich halt nicht, ich habe halt meine klare Grenze und wenn ich die überschreite, dann sage ich, für mich ist das irgendwas anderes, das ist halt nicht funky, aber es ist etwas, womit ich trotzdem irgendwie leben kann, wo ich den Leuten sagen kann, das habe ich gemacht, ich feiere es zwar nicht, aber es war halt ein Business-Move und für mich bin ich damit Chico.
Ja, ihr müsst mich auch nicht falsch verstehen. Ich bin da völlig bei euch und auch bei den beiden aus dem Stammtisch. Ich kann es aus meiner Warte halt nicht immer so ganz nachvollziehen, weil das ist halt so eine persönliche Meinung, weil man auch immer wieder damit konfrontiert wird mit so einer Sache, du machst immer diese alten Scheiß, immer diese Hängengebliebenen, wo ich sag so, ne, wenn ich das wieder anklage, Leute, ich bin vielleicht der Hängengebliebene, der das immer so macht, wie er es macht, weil das auf nichts achten muss, also auf nichts von außen, nicht auf diesen Mainstream achten muss und andere sind halt wieder, machen halt den Business-Move draus und sind halt die Ikea-Rapper, die eben so ein bisschen drauf achten müssen, was die Masse verlangt. Aber beides findet sich in der Mitte und denken, wir sind alle so open-minded. Ich bin genauso open-minded wie ja auch, nur dass mir das so ein bisschen aufgefallen ist und ich bin froh und im Endeffekt für mich, mein Fazit ist für mich persönlich einfach und für euch auch, habt ihr ja auch gesagt, mein Fazit ist für mich, dass ich für mich den richtigen Weg gefunden habe, um da eigentlich zufrieden zu sein, aber auch immer wieder dann merke, oh, andere machen es eben anders, mich stört's, okay, aber sie sollen ihr Ding machen und fertig dann da aus.
Ist ganz lustig, dass damit am Ende der innere Frieden der Kern ist, um den es eigentlich geht. Das kann jeder nur für sich ganz alleine entscheiden, egal ob es Hobby oder Beruf ist. Es aber schon lustig ist, dass hier eigentlich eine Love-and-Hate-Diskussion zwischen euch in einem Kernthema, das mitgebracht ist, entstanden ist und ich gar nicht so viel damit zu tun hatte. Das war gerade eine sehr schöne Erkenntnis, dass ich gar nicht Love-and-Hate-Part war, sondern eigentlich ihr beide miteinander.
Aber ich bin mir sicher, dass Bass irgendwann trotzdem mal ein ähnliches Thema wieder in eine der nächsten Love and Hate Folgen reinbringen wird. Irgendwo wird es bestimmt wieder mal einen ähnlichen Kommentar geben. Aber dafür sind wir ja da, um das ja auch immer wieder neu zu diskutieren, finde ich. Vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann. Vielleicht sind die Meinungen ja in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren ja auch anders, weil man ja dann irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Bezug dazu irgendwie gefunden hat. Vielleicht komme auch ich mal auf den Trichter und sage, nee, es muss alles funky sein, sonst ist es alles Schrott oder so und ich komme damit überhaupt gar nicht mehr klar. Kann ja auch irgendwie
durchaus sein. Irgendwann, ne? Jungs, ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Vielleicht sagt man auch einfach im Alter, scheiße, wieso habe ich 10, 20 Jahre meines Lebens mit dem ganzen Mist verbracht? Hätte ich mal bloß mehr das gemacht, was ich wirklich feier oder mag. So, egal, das muss jeder für sich selber wissen,
ja,
mit welchen Gedanken er später abnibbelt. Und dann ist gut.
Und das Schöne, das letzte Erkenntnis, um es persönlich zu machen, ich glaube, diesen Prozess, den macht jeder so ein kleines bisschen mit sich durch. Das mache auch ich in meiner Arbeit immer mal wieder ein bisschen durch. Und ehrlicherweise bin ich einfach nur glücklich und jetzt wird es ein bisschen schmalzig, glücklich und dankbar dafür, dass ich mit dir, Bass, so einen Freund an meiner Seite habe, der auch mit diesen Punkten immer mal wieder ein kleines bisschen rüttelt. Auch wenn ich vielleicht nicht einer Meinung bin, aber trotzdem mich einmal mehr drüber nachdenken lässt. Was ist denn jetzt eigentlich der Standpunkt da und ist das okay oder ist das nicht okay? Dass ich deshalb hier trotzdem im Prinzip keine Musik aussuchen darf, ist weiterhin diskriminierend, aber das lasse ich mal hier stehen im Raum. Also, was hören wir?
Ja, bei dem Thema fiel mir sofort ein Song ein. Ich glaube, Bass ist da vollkommen down mit mir, dass wir jetzt Fake in the Funk von Main Source hören.
Ich dachte schon, du suchst einen Takt 32 Song raus. Aber nein, danke für Main Source.
Und trotzdem liebe Grüße an die beiden. Ihr seid
ja, auf der guten ja, Seite. Ist ja auch nichts also, Persönliches. Gruß genau. Geht raus an die beiden, auf jeden Fall.
Weiter geht's hier gleich bei Love and Hate. Wir sind immer noch hier bei Love and Hate mit Nico Dan und Bass und haben ein Thema jetzt, das inhaltlich sehr gut zu der Diskussion von eben passt, weil es eigentlich darum geht, so richtig Sellout mit seiner eigenen Kulturseite zu machen. So ganz, ganz böse. Einfach nur auf Euros und Dollars gucken.
Das ist ja auch nicht immer die Frage des, also Sellout, das wird ja auch mal falsch, wird's falsch interpretiert. Oder es gibt vielleicht mehrere Interpretationsformen.
Ja,
also
genau.
Wenn du wirklich ein Business-Move, ein Geschäftsmodell da hast und du wirklich das machst, ob jemand das, der Außenstehende das so sieht, wie ob das wirklich 100% ist, derjenige das macht, dass er das wirklich aus tiefstem Herzen liebt, was er da macht, dann ist es ja kein Sellout in dem Moment. Dann ist es einfach ein cooles Businessmodell, wo, wie du vorhin schon gesagt hast, dein Hobby zum Beruf gemacht hast und mit dir persönlich im Reinen bist. Und im Graffiti findet das eben auch statt. Und da gab es einen coolen Artikel in der Süddeutschen, der heißt Graffiti auf Bestellung, wo ein Graffiti-Sprüher, den man ja auch beim Namen nennen darf, weil er ist inzwischen ein legaler Graffiti-Maler, Auftragsmaler, Simon Horn, 37 Jahre alt, hat seine Karriere natürlich im Underground gestartet und ich kenne seinen Werdegang nicht, aber jetzt behaupte ich mal, vielleicht nachts Züge, Wände, Häuserwände, im Schutze der Dunkelheit Wände bemalt, aber dann irgendwann sich da von abgewandt, beziehungsweise Aufträge, so wie jeder Graffiti-Maler, der irgendwie so ein bisschen bekannter wird, für Aufträge zugeschustert bekommt und daraus dann irgendwann gemerkt hat, das kann ich auch zum Beruf machen und ich habe so viel Talent, ich kann alles machen, wonach ich gefragt werde. Also vielleicht habe ich einen speziellen Stil, ich kann jetzt vielleicht nicht 1000 verschiedene Stile als Graffiti-Maler, aber vielleicht ist mein Stil so populär oder kann so populär sein, dass ich eben alles abdecken kann, was wonach ich gefragt werde. Und Simon Horn ist halt so einer, der wirklich durch deutsche Landen tingelt, wie viele andere Graffiti-Maler eben auch, und Auftragsarbeiten abarbeitet.
Und da kann ich nämlich zum Beispiel, weil es ja ein bisschen die gleiche Diskussion ist wie eben im ersten Musikteil, inwiefern gibt es um eine Grenze, inwiefern verraten es will, aber musst du da deine eigenen vielleicht Hip-Hop-Werte oder dieses Gefühl von Reinheit, das du beschrieben hast, Bass, so ein bisschen zur Seite legen. Und wenn man aber, und ich glaube, das kann man schon machen, vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf Graffiti in dem Punkt haben können als auf die Musik, weil es halt per se dann ja doch ein bisschen weniger von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und der Künstler selber dadurch, glaube ich, noch mehr durch seine Eigenständigkeit im Fokus steht, kann man auch so verschiedene Beispiele anbringen. Und da kann ich nur von meiner Seite Scotty76 immer wieder ansetzen, der auch Teil von Back to Tape gewesen ist, dort auch für uns gemalt hat und das ja schon häufig macht als Graffiti-Artist, als Tattoo-Artist und trotzdem alles 100% Scotty76 ist und er jetzt aber davon seine Familie ernährt. Und im Zweifel ist das dann wahrscheinlich der smoothste Weg, um genau das zu verbinden, worüber wir vorhin gesprochen haben.
Also da würde ich für mich persönlich, ich weiß es ja auch und das schätze ich dann auch sehr, oder wenn jetzt so ein Häuserbesitzer kommt oder auch jemand, der tätowiert werden will, ne, also Paco Sanchez ist ja auch jemand, der sein Graffiti auf die Haut gebracht hat, sozusagen. Dass wenn einer kommt und sagt, das und das hätte ich gern und du bist ein cooler Dude und ich würde dich gern dafür bezahlen, Und man merkt so, oh, das, was der will, der hat vielleicht schon so eine Art Vorlage, so eine Idee und sagt, das ist überhaupt nicht, ist überhaupt gar nicht so mein Flavor, mein Stil. Ich müsste da erstmal üben. Ich würde den Job gern machen, da gibt's richtig viel Geld für, aber ich müsste diesen Stil, der da verlangt wird, erstmal so ein bisschen üben, um da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Da würde ich wieder so vielleicht in mein Thema reingrätschen, was wir gerade eben hatten. So, Leute, dann überzeugt doch lieber den Hausbesitzer, dass das hier, ich kann was dir ein bisschen anderen Graffiti-Stil bringen, der richtig professionell in meinen Augen ist, noch besser und noch geiler mich widerspiegelt, also noch mehr mich als Person widerspiegelt, vielleicht nicht ganz das, was du dir gewünscht hast, aber dann wäre es ich und es wäre noch geiler. Das ist wieder so eine andere Facette dieses ganzen Themas, aber es gibt ja eben auch im Graffiti oder beim Tätowierer, der sagt, ich mache dir jeden Stil, den du willst. Ob das so ein alter Seemann-Stil ist oder so ein moderner Stil oder jetzt an der Wende ein Oldschool-Stil oder ein 3D-Block-Effekt wie bei Dime. Ne? Aber das ist auch manchmal diese Naivität der Kunden auch, die sagen, ey, du bist voll der coole Graffiti-Maler, da kommen wir aber beim nächsten Love and Hate ein ähnliches Thema, das ist ganz witzig. Die Naivität der Kunden, die sagen, würdest du mir gern da und da was machen? Und dann stehst du natürlich an dieser Schwelle so, boah, ist das das, was ich machen will? Entspricht das meinem Stil? Ach, mache ich einfach. Gib gutes Geld. So, ne? Also ist natürlich schöner, wenn gerade beim Graffiti jemand kommt, der ein bisschen Ahnung hat und sagt, ich stehe auf dieses klassische New York Graffiti. Ich brauche unbedingt einen Ken 2, der mir das malt. Oder ich brauche so ein fast schon so einen modernen Style, den man kaum als Graffiti, sondern eher als, keine Ahnung, was für eine Art von Kunst wiedererkennt. Und dann sage ich, ich brauche unbedingt einen Dime, der mir da die Fassade verschönert. So, ne? Ein Dime wird niemals ich behaupte jetzt einfach mal, ein Dime wird keinen Ken-2-Style sprühen für jemanden und ein Ken-2 wird keinen Dime-Stil sprühen, nur weil der damit viel Geld verdienen könnte.
Und ein Dime wird vielleicht auch keine Garage malen.
Aber die kennen sich so gut, die beiden, die würden sich vermitteln.
Wahrscheinlich.
Nicht schlecht. Ich glaube, ey, am Ende des Tages ist es doch das, was zählt, wenn du aus deiner Passion überleben kannst. Ich glaube, mit vielen, die ich gesprochen habe, auch DJs, die auch am Hustlen sind oder Produzenten, was auch immer, ey, im Kern ist das so, ey, ich hab's irgendwie geschafft. Und selbst wenn ich dafür irgendwie, weiß ich nicht, aller Schlager mal produzieren muss oder irgendwie irgendwo mal irgendwo auflegen muss auf einer Hochzeit oder so, wenn das jetzt nicht die ganze Zeit vorkommt, sondern man ab und zu dann immer mal wieder das Portemonnaie füllt, ich glaube, dann sind die Leute einfach zufrieden, dass sie einfach ihr Ding machen können. Klar, ey, das ist Utopie eigentlich, wenn du als Independent Artist hingehst und sagst, die Leute sollen mich wegen meinem Style buchen, die Leute sollen mich wegen meiner Mucke buchen, die ich auflege. Kommt natürlich auch mal durchaus vor. Ich will den Leuten das jetzt nicht per se absprechen. Aber letztendlich, ey, wenn man sagt, wenn man vor die Wahl gestellt wird, du kannst dein Ding machen, ab und zu, ja, musst du mal kurz deine Moral mal eben kurz beiseite legen, aber dafür kannst du davon das nächste Jahr überleben oder die nächsten 2-3 Jahre, wie auch immer. Ich glaube, ey, 90% würde sagen, ja. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, nein, will ich nicht, ich will nur mein Ding durchziehen und ohne das kann ich mich einfach nicht darauf einlassen.
Und das Kleingedruckte deiner Geschichte ist ja, wenn du dann von 100% deiner Lebenszeit 100% mit Graffiti oder 90% mit Graffiti oder mit deinem Art von Hip-Hop dich auseinandersetzen kannst und dafür diese 10% abgibst, oder du musst halt vielleicht, keine Ahnung, 70% einen Job machen, um dann 30%, aber 100% rein zu haben, sind so, das gibt in ganz vielen Punkten
ist ja auch, ist ein diese Regler. Ist bei mir, ne? Ja, auch ein Balanceakt. Ja. Zum Glück habe ich die andere Seite der Waagschale, ist eben, hat nichts mit Hip-Hop zu tun und das ist halt mein Weg, der ganz gut funktioniert. Aber warum? Ich möchte eigentlich nochmal, Nico, ganz kurz auf das Thema zurück. Wir ergänzen quasi. Wir ergänzen ja gerade Thema 1 und deswegen habe ich das Thema, passte jetzt ganz gut, aber eigentlich habe ich es gar nicht gewählt, ursprünglich, da hängt schon ganz schön lange in der Pipeline das Thema. Ich finde es eben unter dem Aspekt cool, dass es diese Leute von Auftragsmalern gibt, weil das so ein, also viele Fassadenbesitzer, oder Hausbesitzer, die ihre Fassade gemalt haben wollen, die sind ja, die haben ja keinen Bock mehr auf die ganzen illegal getaggten Wände. So, und das ist ja ganz oft so, dass die professionelle Graffiti-Maler engagieren, die ein schön großes Wandbild malen, damit eben nicht mehr hässliche Tags an ihren Wänden sind. Und der Ehrenkodex nicht immer gut funktioniert, aber oftmals gut genug funktioniert, dass die großen Murals und die großen Fassadenbilder einfach bleiben. Der Hausbesitzer freut sich über ein stimmiges Bild und über eine nicht voll geschmierte Häuserwand und irgendwie sind dann alle zufrieden und die Graffiti, auch selbst die Bomber, die illegalen Street-Bomber-Writer sagen, ey, cooles Bild, cooles Piece, alles super. Die suchen sich eine andere Wand, die sie bomben können.
Ja, ich war gerade schon in dem, noch gedanklich schon in dem nächsten Thema drin. Deswegen bin ich gerade ein bisschen abgeschweift hier. Aber ich glaube, am Ende können wir hier den Deckel drauf machen und uns alle darüber freuen. Zumindest geht es mir darum, wenn es denn darum geht, an irgendeiner Stelle Wände oder Hausfassaden offiziell oder Jobs zu machen, die mit Verschönerungen von Fassaden zusammenhängen, diese dann von Graffiti-Artists durchführen zu sehen, ist für mich immer noch das Schönste daran. Und zu wissen, dann läuft das Geld im Zweifel in die richtige Tasche, in diesem Sinne. Passender Song, ich darf mir wieder nichts aussuchen. Also, was hören wir?
Ja, vielleicht hättest du da auch den gleichen Song gewünscht von People Under the Stairs, Graffiti on a High School Wall.
Gute Wahl. Gleich hier weiter bei Love and Hate. Wir sind wieder da bei Backs with Love and Hate, dem einzig wahren Hip-Hop-Podcast, so viel können wir an dieser Stelle mal betonen. Dano Bass an meiner Seite, mein Name ist Nico Backspin und wir sind hier so ein bisschen auf einer Reise von Rap und Producing ging's zu Graffiti und ein bisschen zur Hip-Hop-Grundsatzfrage. Jetzt müssen wir der ganzen Sache nochmal einen hinterherlegen, denn sagen wir mal so, wird Graffiti irgendwann aufgrund von Ressourcenmangel zu einer elitären Sache, Bass?
Elitär weiß ich nicht.
Ja, wer weiß, wenn
aber
der Preis
wird für den. Oh, ja, okay, wenn es wirklich knallt auf dem Rohstoffmarkt und Corona hat dafür gesorgt. Deswegen haben wir das Thema Corona hat dafür gesorgt, dass in vielen anderen Bereichen eben auch die Rohstoffpreise für bestimmte Dinge teurer werden und entsprechend auch Rohstoffe für die Graffiti-Dosen-Herstellung ist wohl extrem in die Höhe gegangen. Und der liebe Ben aus Berlin mit seinem Wildstyle-Shop ist unter anderem einer, der natürlich auch darunter leidet, weil er über die Hersteller, die Großhändler, die Information bekommen hat, dass sich die Sprühdosenpreise drastisch erhöhen müssen werden und schon erhöht wurden. Und nicht jeder Kid mit seinem, keine Ahnung wie viel Taschengeld die Woche oder einem kleinen Job oder Graffiti-Maler sind ja nicht unbedingt, wie wir es gerade eben hatten, sind wir von Graffiti-Aufträgen abhängig für Berufsmaler oder haben vielleicht für ihr Hobby dann irgendwann nicht mehr ganz so viel Geld und dadurch wird es weniger Graffiti oder schlechteres Graffiti, also weniger irgendwie, ne? Nicht mehr, dass man so viel Dosen, so viel Farben, einfach nur noch Silberbilder malt auf Zügen anstatt bunte Wände macht. Man weiß es nicht, auf jeden Fall schon traurig auch zu erkennen, wie in vielen anderen Industriebereichen eben auch Rohstoffe aufgrund der Krise, die wir gerade haben, verteuern sich und auch beim Graffiti hat sich das eben da klar gezeigt. Leider natürlich. Ne? Also
ich bin gespannt, ob wir dann irgendwann auf $50 die Dose hochgehen.
Ja,
und
nur
dann
das wird es ja nicht geben. Früher in den 80ern ist man los und hat die Dosen gerackt. So. Das war auch so ein Sport. Dass man sagt, man ist mit einer Sporttasche los und hat mit 50 Sprühdosen wieder. Ich meine, das funktioniert heutzutage nicht mehr so in den Baumärkten. Und man will auch aus heutiger Sicht gar nicht mehr mit Baumarkt-Sprühdosen sprühen.
Ja, aber ich glaube, so oder so könnte das ja dazu führen, dass die Graffiti-Artists einmal mehr in die Auftragsarbeiten hineingezwungen werden, um die Dosen finanzieren zu können.
Ja, das ist, okay, da beißt sich die Ratte in den Schwanz. Ne? Das hatten wir auch so einen Auftragsmaler, der sagt, pass auf, ich kann dir das Bild malen, das kostet so und so viel, weil ich brauche so und so viel Sprühdosen. Auf einmal kosten die Sprühdosen das Dreifache oder Vierfache und dann sagt der Auftraggeber vielleicht, ach du Scheiße, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so teuer ist, tut mir leid, ich kann dir den Auftrag doch nicht geben. Das kommt bitter. Ja auch noch dazu.
Ja, sehr brutal auch für die ganzen kleinen Läden. Ich meine, wir selbst, wir kennen ja auch echt, keine Ahnung, gefühlt 100 Läden in Deutschland, die ja auch darauf angewiesen sind, auf diesen Dosenverkauf. Ich weiß nicht, wie die das jetzt stemmen wollen. Wahrscheinlich werden wir auch wieder einige Ladenschließungen dann in naher Zukunft wohl leider miterleben müssen. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie hin. Deswegen ja auch, wie es ja auch hier in dem Text ja auch steht, in der Mitteilung, support your local dealer. Ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit ist das wichtiger denn je.
Aber in dem Zusammenhang, Nico, oder weiß ich, ob du die Überleitung bringen wolltest, du bist ja der King of Überleitung. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir im Zuge dieses Themas eben noch eine traurige Nachricht zu vermelden haben. Jetzt kein Todesfall in dem Sinne. Aber ein Todesfall im Sinne von, dass eine Graffiti-Dosen-Herstellungsfabrik niedergebrannt ist, leider, in Italien. Und zwar das Cobra-Werk. Also die Leute, die sich mit Graffiti beschäftigen, das ist eine relativ auf dem Markt, eine relativ junge Marke, aber eine sehr beliebte Marke. Und da die Abfüllung, das Sprühdosenwerk, das sich tatsächlich Cobra eben wirklich in dem Graffiti-Sektor eben beheimatet, das wirklich für Graffiti Sprühdosen hergestellt hat, bis auf die Grundmauern flachgelegt. Schon echt traurig. Schon, da gab es auch so Fusionsgeschichten mit Loop, auch eine italienische Marke, auch eine coole Marke, die hatten Großes vor, hat ein großes Vor auf den Markt. Das ist erstmal auf Eis gelegt. Also schon echt traurig. Hängen ja auch ganz viele andere, hängen ja auch sehr viele Existenzen dran. Zum Glück, toi, laut Medienberichten, keine Toten zu beklagen. Aber schon das finanzielle Aus, wirtschaftliche Aus meistens, ne? Wenn so eine Fabrik abbrennt.
Ja, hoffen wir, dass sie gut versichert sind. Das bleibt in diesem Zusammenhang noch als Leuchtturm am Horizont, ob sie vielleicht wieder zurückkommen. So oder so wird auch das nicht unbedingt dazu beitragen, dass erste Informationen, dass insgesamt die Rohstoffe dafür sorgen, dass Dosen teurer werden, wird es ebenso noch unterstützen. Das ist ein bisschen ein Problem. Jetzt aber genug mit Graffiti, jetzt ein Song, denn wir haben noch so das eine oder andere Thema, über das wir sprechen wollen. In diesem Sinne, Herr DJ, da übernehmen Sie.
Ja, beim Titel ein bisschen Sarkasmus darf hoffentlich erlaubt sein, auch bei solchen ernsten Themen. Ja, ich habe einen Track gefunden von der Lady of Rage, legendäre Lady of Rage. Chemical Burn heißt der Track, ist ein Song, den hat der DJ Premier produziert und ist ein Ausnahmesong, würde ich mal sagen. 104 BPM bei einem sonstigen ja, Primo Boom Bap Kopfnicker ist eigentlich ungewohnt, aber ist trotzdem ein cooler Track.
Und dann hier gleich weiter bei Love and Hate. Backspin Love and Hate, immer noch für euch hier auf Sendung mit meiner Wenigkeit und den beiden Freunden Boogie Down Bass und Zwei Finger dann an meiner Seite. Und ich versuche das nächste Thema mal selber mit ein paar Worten einzuleiten, die jetzt auch ein bisschen schwerer sind, denn es ist nicht immer alles nur Love, Peace, Unity and Having Fun, wenn es rund um Hip-Hop sich dreht und allen Ausläufern davon. So gibt es ja in den letzten Tagen und Wochen so immer häufigere, vor allen Dingen auch Einschläge, die mal wieder deutlich machen, dass eben nicht alles rosig ist, sondern dass auch so Dinge wie sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Themen sind, mit denen sich Künstler und Fans konfrontiert sehen und die besprochen werden müssen. Das haben wir bei Backspin in einem ausführlichen Stammtisch gemacht, den wir zu einer Sonderfolge gemacht haben. Da könnt ihr euch gerne nochmal reinhören, weil wir halt nicht bewusst das, den einzelnen Fall, sondern das Thema im Ganzen besprechen wollten, weil eben auch unsere liebe Redakteurin und Teil der Familie Jara Backspin ihren eigenen Fall quasi öffentlich gemacht hat und wir sie dadurch unterstützen wollten. Jetzt gibt es da natürlich dann auch von allen Seiten Meinungen dazu und vor allen Dingen auch ein schnelles Gefühl von Gut und Böse. Und Base, auch dir sind diese Themen ja bewusst, hast jetzt auch mal etwas mitgebracht, was zeigt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, per se alles in Gut und Böse einzuteilen, auch innerhalb dieser unterschiedlichen Hip-Hop-Zweige, die es so gibt.
Ja, ich habe dann auch, das war jetzt auf einer anderen Plattform, hatte ich dann eben dann auch so kommentiert, okay, wichtiges Thema und man muss drüber reden, aber jetzt ist dann vielleicht auch Zeit über Underground-Themen, vielleicht wenn man das Fass übergelaufen ist, kann man ruhig mal über andere Themen im Underground sprechen, aber nein, wir sind auch bei diesem Thema der sexuellen Belästigung und allem, was damit zu tun hat und dieser ganze, was jetzt wirklich gerade aufkocht, die Thematik. Es geht um Crazy Legs, Gründungsmitglied der Rocksteady Crew und der Zulu Nation. Und dem wird ja auch vorgeworfen, ist auch noch gar nicht so, ist schon ein paar Monate her, der letzte, wir hatten das Thema schon ein bisschen in der Pipeline, da dachte ich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen das Ganze, aber jetzt, also das, da muss man auch mal drüber reden, dass es eben nicht gut und schlecht zwischen Mainstream und Underground sich bewegt, sondern es gibt nur gut, egal wo das stattfindet und eben schlecht und da findet eben auch im Underground statt und ihm wird eben auch sexueller Missbrauch vorgeworfen und alles, was damit Mädels komisch sexuell belästigt hat, komische Nacktbilder oder noch intimere Bilder irgendwelchen Leuten geschickt hat und die eben damit belästigt. Und das kam eben auch ans Tageslicht. Und er als Repräsentant der Olympischen Spiele und als Repräsentant für Red Bull, die ganzen Red Bull One-on-One-Dings hier, Breakdance Battles, irgendwie ist er kein Unbekannter. Schon als Stützpfeiler, als Hauptpfeiler der Hip-Hop-Kultur an sich, wo Breakdance, wenn man das Wirtschaftliche mal außer Acht lässt, aber wirklich als die Hip-Hop-Kultur an sich, kannst du gar nicht kommst du gar nicht an Crazy Legs vorbei. Umso trauriger ist es denn, dass es da auch so eine solche Gerüchte oder solche Sachen, nicht nur Gerüchte, sondern es gibt ja angeblich auch handfeste Beweise dafür, dass er wirklich entsprechend so gehandelt hat und da sexuellen Missbrauch und Belästigung da begangen hat. Schon da auch traurig zu sehen.
Na, hier ist ja der Fall, dass Crazy Legs das ja auch zugegeben hat. Ich meine, der Druck war ja dann so groß und die Beweislast ja dann scheinbar ja auch so groß, dass er dann halt gar keine andere Wahl mehr hatte, als das dann halt auch zuzugeben. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, egal was für eine Legacy du hast, wenn dann solche Sachen passieren, dann spielt das gar keine Rolle mehr. Klar, der Typ ist halt einfach eine Ikone. Keine Ahnung, was ohne Crazy Legs, ob Rocksteady Crew so large gewesen wäre, keine Ahnung. Aber anhand dieser Taten, an die man ihn dann ja leider dann doch messen muss, ist es dann für mich persönlich aus meiner Sicht dann vollkommen egal, was er für Hip-Hop getan hat. Wenn dann solche Sachen passieren, dann ist das für mich eigentlich nicht mehr wirklich existent. Sein Beitrag zum Hip-Hop ist dann für mich eigentlich ja null wert, finde ich.
Denn ehrlicherweise, und das ist auch so ein bisschen eine Erkenntnis für mich wieder auch aus den Gesprächen und auch ein bisschen meiner Recherche und dem, was ich da einfach da draußen beobachte, dass es im Kern einfach nicht übereingeht. Wenn du Hip-Hop-Kultur im Herzen trägst, wenn du wirklich Hip-Hop bist, und da rede ich auch von jeder Art von Härte und Roughness und Straßenattitude und dem dunkelsten Ecke irgendeines Ghettos, wenn das dein Startpunkt ist und du vielleicht auch andere Lebensrealitäten hast als Thomas und Gabi aus der Vorstadt, gibt es trotzdem gewisse Grundwerte, die immer verteidigt werden müssen und die dürfen und können einfach nicht diskutabel sein.
Und vor allen Dingen, du hast es ja gerade auch nochmal zweimal gesagt, Peace, Love, Unity, Having Fun, das ist natürlich die Kernaussage von der Zulu Nation. Und wenn natürlich einer der aus der Zulu Nation dann genau gegen diese Werte oder diese Werte bricht, sich eigentlich vollkommen um 180 Grad dreht und diese Werte nicht mehr verkörpert, naja, wie viel Glauben kann man ihm dann halt noch schenken? Er hat sich zwar dafür entschuldigt, aber ich meine...
Naja, er hat sich entschuldigt und hat das so ein bisschen begründet, dass es mit einer Krankheit zu tun hat, mit der Depression, wie er geschrieben hat. Natürlich schützt das davor nicht, dass er da nicht trotzdem dafür zur Rechenschaft gezogen werden muss und dass da was passieren muss. Aber so, ja, ich bin krank, es tut mir leid und irgendwie na, fröhlich weitermachen mit dieser Scheiße funktioniert dann eben nicht so. Aber vielleicht ein Weg dahin und vielleicht, dass man sagt, ich weiß ja nicht, da stecken wir alle nicht drin in dieser Thematik, ob bei dem einen oder anderen, wo das jetzt öffentlich wurde oder wird, ob das da vielleicht auch nicht vielleicht doch auch eine Krankheit dahinter steckt. Dann aber umso mehr die Bitte an die Leute, dann müsst ihr euch entsprechend auch Arsch in der Hose haben, euch zu outen und dann versucht man euch auch zu helfen.
Und der entscheidende und wichtige Punkt ist in dem Kontext, weil hier genau das Gleiche gilt als Spiegel der Gesellschaft wie für die Gesellschaft selber, dass man an diesen Themen sich einfach abarbeiten muss und sich darüber klar sein, dass es auch durch welchen Mantel auch immer, und in diesem Fall ist es vielleicht der Hip-Hop-Mantel, keinen Schutzbereich gibt, in dem du so etwas machen kannst. Und ich glaube, deswegen ist auch gerade die Sensibilisierung in meinen Augen so gut und wichtig. Weniger für den Fall selber immer, weil dazu immer auch Beweislagen gehören und man auch immer mit Vorverurteilungen schon vorsichtig sein muss. Auf der anderen Seite aber klar darüber machen, und da muss man sich nur Statistiken angucken, dass der Eisberg viel, viel, viel größer ist, als es auch vielleicht im wahrsten Sinne Otto Normalverbraucher wahrhaben möchte. Und in diesem Sinne auch hier, glaube ich, der kleine Ansatz, dass wir auch das Thema hier mal reingenommen haben, um auch zu zeigen, dass es in Anführungsstrichen nicht nur die bösen Rapper auf der einen Seite gibt, sondern es gibt sie überall, diese Menschen, und deshalb muss man darauf sensibilisieren. Schwierige Überleitung, trotzdem werden wir auch hier, glaube ich, musikalisch etwas machen, oder hast du einen Song dafür ausgewählt?
Ja, Crazy Legs, der braucht auf jeden Fall Heilung. Und in Form von Musik geht das natürlich auch mit Mr. Marvin Gaye, Healing, Sexual Healing.
Hoffentlich funktioniert es. In diesem Sinne, hier gleich, Zielgerade bei Backspin Love and Hate. Zielgerade bei Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind die guten Freunde Boogie Down Bass und DJs für Finger Dan. Und wir machen noch ein letztes Thema auf, was, muss man ja auch ehrlich sagen, so ein kleines bisschen wie eine Versöhnung für all das ist, worüber wir heute gesprochen haben, weil es eigentlich diesen einen oder anderen wichtigen Kern der Hip-Hop-Kultur in sich trägt, dem wir ja auch immer sehr zugeneigt sind.
Ja, in erster Linie geht es um dieses klassische Each One, Teach One-Ding. Und dann auch natürlich von der älteren Generation zu der jüngeren Generation. Und da gibt es einen Mann unseres Vertrauens, unseres Hip-Hop-Vertrauens in Hamburg, der nennt sich Slang Daddy Sleepwalker, a.k.a. Mark Wiechmann, der genau diese Fahne hochhält, der bei Facebook was gepostet hat, wo ich sagte, boah, das ist, muss man immer mal wieder ansagen, weil es ist extrem wichtig. Er war 4 Tage an der Stadtteilschule Öjendorf zugange und hat da mit den Kids einen Musikworkshop, er hat den geleitet. Und natürlich, wenn Sleepy einen Musikworkshop leitet, dann ist der Hip-Hop ja nicht weit. Also da geht es ja nicht darum, dass er irgendwie den Kids da irgendwie Techno macht oder Schlager oder House, sondern das hat schon irgendwie was mit Hip-Hop-Musik zu tun. Ist ja auch populär genug, dass man das gut unterbringen kann. Ja, das wollte ich mal mit hier zu Love and Hate reinbringen, weil für mich eben allerhöchsten Respekt, Gruß geht raus, Sleepy, go for it. Ich und Dan, ne, wir sind ja selber, kommen ja selber aus dem Geschehen und dass wir in Haus der Jugenden unsere Workshops gegeben haben, können das gut nachvollziehen und allgemein passt es ja sehr, sehr gut in dieses klassische, in diese Hip-Hop-Attitude.
Ich mag daran auch einfach so gerne diesen Grundansatz, den ich über die Jahre bei sowas wie der Hip-Hop Academy immer miterlebt habe, dass es halt auch in deren Konzept liegt, sich Typen auszusuchen in allen Elementen, in allen Ebenen, die eben auch bestimmte Hip-Hop-Werte verkörpern und diese dann auch transportieren und in der Art und Weise, wie sie es machen, dann auch je älter man vielleicht wird und je weiter man sich von den in Anführungsstrichen Kids auch entfernt, die dann dort vor Ort unterwegs sind, trotzdem ist es irgendwie schafft, die gleiche Basis zu bauen. Und wenn man da Sleepy auf jeden Fall eins auch hoch anrechnen muss und sollte, ist, wie er seit Jahren an dieser vordersten Front quasi auch kämpft und seinen Einsatz bringt und ganz simple, in ihm verkörperte Hip-Hop-Werte an neue Generationen bringt und immer wieder was Neues dabei rauskommt. Also ich habe da echt nur Wertschätzung für.
Ist ja auch jetzt unabhängig davon, wenn man das mal ein bisschen aufsplitt oder ein bisschen anders betrachtet, das Thema, ob das jetzt von alt zu jung ist, wenn das vielleicht bei ganz kurz da, du bist auch was, auch gleich dran. Aber man sagt so, wenn man jetzt so Sachen Werte vermittelt, beziehungsweise einfach als Aktive, Unteraktive, die Kids sind ja auch Aktive, die saugen ja nicht nur auf, sind ja nicht nur Fangirls und Fanboys, sondern die sollen ja machen. Also man begleitet die ja, etwas zu schaffen, etwas zu machen. Und da ist ja dieser klassische Hip-Hop-Ding, dass man sich unter Aktiven trifft und sich austauscht und aneinander reift. Nicht einfach nur diese Distanz hat zwischen dem Superstar und Fanboy vor der Bühne. Also man, über die Jahre wurde das Hip-Hop-Ding immer professioneller und da floss immer mehr Geld und irgendwie diese Schere ging auch teilweise immer mehr auseinander, dass man, natürlich braucht man den Fan, der einen feiert, aber ich feiere eben das, wo man zusammenkommt, also wo man wirklich zusammenkommt und miteinander macht. Und miteinander machen heißt nicht, ja, ich höre deine Musik, sondern wir machen zusammen, schaffen etwas zusammen.
Und ich glaube, vielen Leuten. Ja, also, Entschuldigung, ja. Mach du erst.
ich glaube, vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, was für einen krassen Impact Kulturarbeit auf Jugendliche hat, die das freiwillig machen. Also diese offene Jugendarbeit, das ist ein sehr, sehr schweres Arbeitsfeld, will ich mal sagen. Ich habe ja mal Erzieher gelernt vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe viele Jahre auch in der Jugendarbeit verbracht, Base ja auch. Wir haben uns ja auch über ein Haus der Jugend damals ja kennengelernt, immer 95, 94. Und das hat so einen krassen Impact. Ich hab das wirklich 15 Jahre gemacht irgendwann. Und ich muss sagen, keine andere kulturelle oder soziokulturelle Arbeit habe ich so einen krassen Impact gehabt wie bei der Hip-Hop-Kultur. Und ich hab wirklich Leute dabei gehabt, die haben zum ersten Mal an einem Breakdance-Kurs teilgenommen. Die haben zum ersten Mal an einem Rap-Kurs teilgenommen. Die haben zum ersten Mal aufgelegt. Und da sind Leute dabei, die können momentan davon leben, die sind selbstständig geworden, die haben sich das aufgebaut. Grüße gehen raus zum Beispiel an Chris oder auch Django Jackson, unsere Jungs aus dem Haus der Jugend, die erfolgreiche B-Boys sind, die Tanzschulen haben und das alles, weil sie in einem popeligen Haus der Jugend einmal in der Woche in einem Breakdance-Kurs teilgenommen haben und so Feuer und Flamme waren und nicht nur sich aufs Breaken beschränkt haben, sondern auch gesehen haben, ey, da sind auch DJs, die auflegen, da sind Leute, die rappen. Das heißt, die haben sich wirklich ausprobiert und sind dann bei ihrer Liebe geblieben und haben es wirklich geschafft, mit Passion und mit unfassbar viel Fleiß und natürlich auch mit natürlich auch ein bisschen Geld und ein bisschen Glück, sich da etwas aufzubauen, von dem sie immer noch leben können. Und ich weiß nicht, welche andere kulturelle Arbeit so Leben verändern kann. Also ihr seht schon, ich schwärme ja regelrecht von dieser Arbeit. Es ist aber auch eine sehr, sehr schwere und auch eine sehr, sehr undankbare Arbeit. Aber ich habe mir gesagt, ey, wenn wir zumindest 1, 2, 3 Leute irgendwie catchen können, klar hast du 300 Leute, die, wo du weißt, das wird wahrscheinlich nichts werden, die landen auf der Straße, die kommen auf die schiefe Bahn. Aber egal, für diese 2 bis 3 Leute, die es gepackt haben, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Und dafür liebe ich so Dinge wie die Hip-Hop Academy, dass sie diese Räume schafft. Und es gibt nur ein kleines bisschen die Hoffnung, dass auch noch nicht alles ganz am Ende ist, was das Ganze angeht. Unsere Sendung ist aber am Ende.
Boom.
Wow, Überleitung, sein Vater. Wir haben, glaube ich, noch eine kleinere Liste an News, aber wir haben auch noch eine Sendung vor unserer kleinen Sommerpause. Wir werden uns in, glaube ich, 2, 3 Wochen nochmal wieder zusammensetzen und dann gibt es noch wieder eine neue, ne?
Genau, in 2 Wochen gibt es die letzte Love and Hate vor der Sommerpause.
Dann machen wir eine kleine Sommerpause, also bleibt am Ball, aber eine haben wir vorher noch. Und natürlich wird es auch irgendwann wieder Rocking with the B-Bass geben, aber da musst du erstmal nochmal ein bisschen an die Mixer, ne, bevor wir dann Rocking und
ja,
Talking.
Ja, Rocking wird es geben, eine Talking, 12 Finger Mix. Wir bleiben am Ball, wir sind immer noch Feuer und Flamme, wie Dan so schön sagt. Ne? Bei uns brennt die Flamme nach wie vor, auch nach der Sommerpause.
Und genau deshalb bin ich immer so gerne mit euch hier unterwegs bei Love and Hate. Sage danke für heute, hat wieder Spaß gemacht, war eine schöne Sendung. Eine wichtige Sendung, wie ich auch finde. Und wir hören uns dann also in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Love and Hate. Bis dahin, macht's gut, Leute. Macht's gut, Dan, Bass. Und
ein Song haben wir noch, Nico. Ein Song haben wir noch.
Ja,
einen habe ich noch.
Das hätte ich dir jetzt anmoderiert. Und deshalb,
ach so, okay.
Hau raus.
Ja, Mr. Freddy Fox, a.k.a. Bumpy Knuckles, kommt jetzt als Rausschmeißer. Und ja, passender könnte der Song nicht heißen als Teach the Children.
In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Peace.
Was ich lieb. Was ich lieb. Was ich lieb.